Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Erfolg. Diese Folge muss ich jetzt unbedingt aufnehmen. Und zwar geht es heute um Thema internationales Unternehmen. Wie baue ich überhaupt ein internationales Unternehmen auf? Viele meiner Kunden, viele deutsche Kunden oder deutschsprachige Kunden sind immer an diesem Schritt, okay, traue ich mich ins Ausland zu gehen oder nicht? Oder traue ich mich auch internationale Provider zu nehmen, ob es für Services ist, für IT? Und die meisten, die stocken genau an diesem Punkt, ob es für sprachliche Barrieren ist, ob es für andere Kulturen ist. Und genau da möchte ich heute ansetzen in diesem Podcast und meine Erfahrung berichten. Also wie habe ich damals mit Passcon meine 10 Länder aufgebaut? Das waren alles unterschiedliche Kulturen. Und wie mache ich das jetzt auch mit The Clue? Weil da komme ich gerade wieder heute raus aus Gesprächen. Bangladesch, Indien, ganz andere Kulturen sind jetzt in den UAE. Wie man das alles so aufbaut, dass es hervorragend funktioniert und dass man nachher 24/7 so halbwegs sein Unternehmen am Laufen hat. Natürlich auch noch mit AI, aber insbesondere auch, wie baue ich das überhaupt? Wie stelle ich mir das halt überhaupt vor? Was muss ich auch machen? Weil ich sehe in meinen Gesprächen, die ich habe, es sind ganz, ganz große Barrieren noch, interne Barrieren. Aber ich sage immer, es sind meistens nur mentale Barrieren, weil man muss sich einfach nur mal trauen, was anderes auszuprobieren. Und darum geht's jetzt heute in dieser Folge. Ich stelle euch vor, wie habe ich mein Passcon aufgebaut international und wie baue ich jetzt auch The Clue international auf. Aber vielleicht für alle, die auch neu einschalten, mein Name ist Corinna Reibchen, bin Unternehmerin, seit 25 Jahren im Banking tätig, war Partnerin bei Capgemini, PwC Manager und habe mich dann selbstständig gemacht mit meinem Kollegen im Bereich Anti-Financial Crime, Startup aufgebaut, in 10 Ländern hochskaliert und 2021 verkauft. Und jetzt skaliere ich das nächste Startup hoch. Und mich hat das immer schon fasziniert, das Internationale, weil ich es immer früher in meinen vorherigen Angestellten-Tätigkeiten, ich durfte es immer nicht. Also ich war immer sehr, sehr stark auf Deutschland beschränkt. Wir hatten nie das Glück, ich hatte nie die Möglichkeit, einfach ins Ausland zu gehen, ob es nur im Studium gewesen ist. Ich musste immer arbeiten und die Arbeit war meistens regional einfach beschränkt. Und deswegen kam bei mir dieser ganz, ganz starke Wunsch, ich möchte jetzt einfach mal rausgehen, international gehen. Ich habe es lieben gelernt. Heute wohnen wir auch schon seit mittlerweile jetzt 3 Jahren im Ausland und ich bin sehr viel in der Welt unterwegs, habe sehr viel gesehen und das möchte ich einfach mal mitgeben. Ich möchte auch allen Mut machen, die Idee haben, ich möchte eventuell vielleicht auch mal mit internationalen Kollegen zusammenarbeiten, ich traue mich aber nicht. Da möchte ich heute auch ein bisschen die Angst nehmen, denn ihr müsst auch wieder sehen, jeder kocht einfach nur mit Wasser. Wenn man vor Fehlern oder so oder der Sprache Angst hat, keiner ist perfekt. Also das heißt, da müsst ihr keine große Angst haben. Einfach mal was ausprobieren. Immer gucken, was kann denn schlimmstenfalls passieren, gehe ich auch nochmal drauf ein, weil ich hatte natürlich genau dieselben Ängste damals. Aber vielleicht auch nochmal zu Passcon. Für die nicht wissen, Passcon, wir waren ein KYC AML Service Provider, also im Bereich Anti-Financial Crime, Anti-Geldwäsche unterwegs und haben dort im Bereich Know Your Customer Services angeboten auf der ganzen Welt. Aber es war gar nicht mal so auf der ganzen Welt zuerst, denn ich war damals ja schwanger mit Johanna gewesen 2015 und dann habe ich mich mit meinem Partner Oliver von Schweinitz habe ich mich selbstständig gemacht in dem Bereich und zuerst dachte ich, okay, natürlich hast kleines Baby zu Hause, natürlich bleibst du irgendwie jetzt in Hamburg und arbeitest irgendwie für lokale Banken, baust du dann da das Business auf. Ja, aber dann kam der Anruf aus Dänemark sozusagen, ob ich nicht in Dänemark unterstützen könnte. Das war sozusagen das erste Hindernis. Ja, ich habe schon mal international und auf Englisch gearbeitet, aber so jetzt war ich auf einmal komplett auf mich alleine gestellt. Ich war auf einmal Eigentümerin und Geschäftsführerin einer Firma, war ich vorher ja auch noch nicht gewesen. Also man hat ja auch, wenn man bei großen Companies wie einer PwC ist, wie einer Capgemini ist, man hat ja immer einen Chef drüber, den man fragen kann. So, dann macht man sich selbstständig und auf einmal ist halt keiner mehr da. Also ich war sehr froh, dass ich meinen Geschäftspartner an meiner Seite hatte. Aber ansonsten, man hat einfach keinen mehr über sich. Also alles das, was man ja entscheidet man ja ja, ohne dass noch jemand drüber guckt, sage ich immer. Und das ist natürlich etwas ganz anderes. Und dann guckt man natürlich, okay, nehme ich jetzt erstmal das, was ich kenne. Also ich hatte Angebote, Hamburg, Hannover, das ist, lege natürlich nahe. Und dann kam aber so ein bisschen das Kribbeln bei mir, als ich halt dieses skandinavische Projekt vorgestellt bekommen habe. Dachte, oh, das wäre aber richtig gut. Thema ist halt, so, ich sollte da halt erstmal in eine Projektleitungsrolle rein, kann auch dann später ein Team, also mein Team mitnehmen. Aber so, ich war natürlich erstmal verantwortlich in einer anderen Sprache, in einer ganz anderen Kultur, die sie auch in Skandinavien haben, auch wenn es europäisch sind. Aber es ist halt schon eine andere Kultur, die dort vorherrscht. Da ist es zum Beispiel so, die arbeiten halt, erstmal arbeiten sehr viele Frauen in Führungspositionen, die haben eine sehr gute Kinderbetreuung. Trotzdem ist Family First, also wir haben halt wirklich bis 16 Uhr meistens gearbeitet und dann konnte ich anschließend auch meine Firma aufbauen. Aber es war halt ein komplett anderes Arbeiten. Alles hat auf mich geguckt. Und wenn du hier in Projekten arbeitest, meistens in Deutschland, da ist es bist du dann halt meistens einer von vielen. Und da war ich aber die Person, also ich stand eigentlich ungewünscht komplett im Fokus und das im anderen Land. Zum Glück, die waren auch sehr gut in Englisch. Also das heißt, da hatten wir halt nur manchmal einige Sprachbarrieren, weil ich musste mich natürlich auch umstellen. So, auf einmal spreche ich jetzt in einer ganz anderen Sprache, wie ich normalerweise bei Kunden rede, ne? Aber auch da, das war für die eigentlich war das weniger ein Problem als für mich. Also ich habe da eher Probleme gesehen als die Kollegen. Aber ja, also das war dann halt so der Start. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich unterstützt euch. Und die haben auch sehr, also die haben sehr um mich und ums mit der Company geworben. Und ich bin dann auch mit meinem Projektleiter, sind wir damals nach Las Vegas geflogen, zur größten Anti-Financial Crime-Konferenz. Also auch irgendwie crazy, dass genau die Konferenz für Anti-Geldwäsche in Las Vegas stattfindet. Aber da hat er zu mir auch nochmal gesagt, Corinna, du musst das Ding groß machen, ne? Warum denkst du halt so klein? Weil ich dachte, okay, jetzt habe ich dann halt, ich hatte dann 5 Mitarbeiter ungefähr zum Start und und war aber sehr Deutschland fokussiert. Ne? Klar, man stellt Mitarbeiter für seine deutsche Firma in Deutschland ein. Und ich habe aber gar nicht drüber nachgedacht, okay, was ist denn sonst noch möglich? Und er hat gesagt, Corinna, okay, ich mache meistens die Themen, die keiner machen will. Und genauso war es dort. New York Customer ist halt nicht das beliebteste Thema. Ich bin reingegangen. So, und dann kam aber das Thema, okay, Corinna, warum denkst du so deutsch? Also es hat der Kunde mich auch gefragt, Corinna, warum? Weil die Skandinavier, die sind es schon sehr stark gewohnt, international zu arbeiten. Weil es auch in Dänemark ist ja ein kleines Land. Klar, die haben aus ganz vielen Ländern, dann haben die immer Support und ich habe es da halt gesehen, wie viel IT und so eh schon outgesourced worden ist. Und ich kann es ja auch von Capgemini, da hatten wir auch schon Center gehabt im Ausland, aber jetzt, wenn man dann so selber davor steht, so halbwegs als ein- oder Zwei-Mann-Unternehmen, dann mit vielleicht 5, 6 Mitarbeitern und auf einmal hieß es, ja, mach Produktionscenter doch auf in Polen oder denk einfach mal weiter, ne, was dann noch alles sein kann. Das war für mich erstmal ein Riesenschritt, so weit zu denken, dass ich sage, okay, ich arbeite auch so halbwegs mit Nicht-Deutschsprachigen in meinem Team, weil bisher in meinem Team, es waren immer Deutschsprachige gewesen und jetzt das erste Mal, okay, was sagen die Kunden, akzeptieren die das, weil klar, unsere deutschen Kunden sind meistens traditionell damals gewesen, die wollen deutschsprachige Mitarbeiter haben. So, aber das hat sich inzwischen auch alles geändert. Ne? Aber ja, dass man guckt dann natürlich als Unternehmer, wir waren auch komplett selbstfinanziert, also das gab es gar nicht, dass wir Venture Capital drin hatten und alles. Deswegen, wir waren komplett eigenfinanziert und muss man natürlich schon gucken, okay, wie mache ich das denn jetzt, dass ich da rausgehe? Weil klar, man ist ein Startup, gibt dann eh keiner Kredit als Startup. Man muss erstmal Umsätze alles reinscheffeln und dann natürlich gucken, okay, wenn ich jetzt dort Center aufbaue, wenn ich mir jetzt ausländischen Support hole, erstmal, wer nimmt das ab als Kunden? Er hatte dann halt mit Dänemark auf jeden Fall potenzielle Kunden, aber für meine deutschen Kunden, wer würde das akzeptieren? Das war damals ja 2016. Inzwischen hat sich das halt schon gedreht, aber damals war es halt einfach so, okay, es waren deutsche Mitarbeiter, deutsche Berater waren dann halt auch gefragt. Ja, aber trotzdem, also habe ich es erstmal mitgenommen aus Las Vegas und habe dann ja ungefähr das ganze erste Jahr habe ich auch noch komplett operativ mit in einer Company gearbeitet. Also es gab es damals auch nicht, dass es halt hieß, hier, ich bin Chef und ich manage nur und das andere sind meine Mitarbeiter, ging halt nicht. Ne? Also das heißt, ich habe voll mitgearbeitet, aber wir haben halt, ich hatte ein super schlagkräftiges Team dort und ja, dann haben wir das halt entsprechend halt mit ausgebaut und ja, und dann, wie der Zufall es will, bin ich dann halt über einen Kollegen an Polen gekommen. Das heißt, da gab es gerade eine Führungskraft, die halt rausgegangen ist aus einer Bank, die vorher schon große Produktionscenter geleitet habe. Und das war dann meine erste Führungskraft, die ich international eingestellt habe und die das schon gewohnt ist, also die auch die lokalen Gewohnheiten kennt. So, und das ist jetzt auch genau das ganze Thema mit Internationalisierung. Also in der Endzahl nachher, nach 5 Jahren, aber 4,5 Jahren, waren wir um die 500 Mitarbeiter in 10 Ländern. Überall hatten wir Kunden und Wachstum. Wir sind jeweils, haben immer Umsatz verdoppelt im Jahr. Das war verdoppelt, teilweise verdreifacht. Also es war unglaublich. Und das wäre ohne Internationalisierung nie hätte das stattgefunden. Nie hätte das stattgefunden, weil international halt ein ganz anderes Mindset vorhanden ist, auch wie man halt entsprechend auch mit Startups umgeht. Also es war häufig nur in Deutschland das Problem, dass wir ein Startup waren. International hat das die meisten gar nicht so interessiert. Die haben halt eher geguckt, was wir können. Und das fand ich halt einfach super. Auch die Mitarbeiter, die wir dann gefunden haben, das war in Deutschland am schwierigsten. Im Ausland war es halt eher so, die haben sich dann halt mit gefreut, die konnten mit aufbauen. Und deswegen, so ist es dann erstmal entstanden. Ich glaube, im ersten Jahr, also im ersten halben Jahr, da waren wir nachher um die 10 Mitarbeiter und sind dann halt sehr stark gewachsen einfach. Aber das ist auch so, okay, in welche Länder gehst du jetzt? Ne? Und das war auch bei mir so. Ich hatte natürlich große, also die Konkurrenz bei mir waren halt im Wesentlichen Player, klar die großen Big Four, also Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aber die waren nicht so schnell wie wir. Deswegen, wir sind dann halt über Schnelligkeit, über Flexibilität konnten wir halt reingehen. Und ich bin in Länder gegangen, also auch mit Dänemark. Das war für die meisten halt nicht so spannend einfach, ne? Und dann bin ich aber auch ganz schnell in die USA gegangen. Also es ist auch so, wir hatten halt geguckt, okay, in welche Länder gehen wir halt rein. Und das war immer da, wo wir Umsatz machen konnten. Immer da, wo auch unsere, also wir sind mit unseren deutschen Kunden, mit den skandinavischen Kunden, die haben uns dann halt auch gefragt, könnt ihr nicht auch was mit den USA machen? Weil wir haben halt den gleichen Produktionsansatz, haben wir dann halt auch für die USA mitgenommen. So, und dann haben wir, also wenn man jetzt so fragt, okay, welche Länder nehme ich denn überhaupt, ne? Bei uns, bei mir ganz klar, da wo Umsatz ist. Also ich habe überall mitgemacht, wo Umsatz kam natürlich. So, und auch in Ländern, wir waren dann auch in Österreich gewesen, in der Schweiz, wir waren in UAE gewesen, in Singapur. Meistens immer so Themen, wo nicht, wo viele dann nicht so stark hingehen wollten und meistens dann halt auch immer das Argument kam, okay, ist zu klein für uns oder und wir haben halt den Around-the-World-Ansatz gemacht, das heißt, wo immer der Kunde seinen Hauptsitz hat, also ob es nur für Skandinavien ist, dann sind wir mit denen in die Länder gegangen und haben den halt, also haben alles aus einer Hand geliefert einfach und das war einfach sehr, sehr wertvoll für die Kollegen, dass wir den kompletten Ansatz geliefert haben, egal wo wir waren auf der Welt, wir konnten rund um die Uhr produzieren und es war immer jemand erreichbar. Das war halt der ganz große Vorteil und genau dieses Konzept haben wir dann halt ausgerollt, ne? Also das heißt, wir haben halt genau geguckt, okay, welche Länder, immer da, wo halt uns die Kunden halt wollten. So ist halt auch teilweise diese ganz wilde Kundenzusammenstellung gekommen, dass wir auch und vor allen Dingen auch, wo wir die Mitarbeiter halt bekommen. Das war ja das nächste Thema. Ich brauchte halt Mitarbeiter, ich brauchte Produktionsmitarbeiter, wo wir auch Zeiten tracken konnten. Das ist in Deutschland ja immer alles sehr, sehr schwierig gewesen. Und das Ausland, insbesondere auch zum Beispiel Skandinavien, die haben sich gar nicht darum gekümmert, okay, wo sitzen denn unsere Mitarbeiter? Dem war es hauptsächlich wichtig, die Arbeit stimmt. So, und das ist halt meistens immer ein deutsches oder österreichisches, also meistens deutsches Problem halt, will deutsche Mitarbeiter haben, man will die Mitarbeiter vor Ort haben. Gut, jetzt nach Corona auch nicht mehr so stark, aber das ist halt ein ganz anderes Arbeiten als Unternehmer, wenn du auf einmal dann diese Flexibilität hast, ne? Wenn dir auf einmal der Kunde sagt, okay, es ist uns egal. Wir haben auch gesagt, gut, Kollegen sitzen halt in Polen oder wir haben da auch Bulgarien aufgemacht, aber auch nur, weil mein internationaler Chef, der hatte die komplette Produktion im Griff, ne? Also das heißt, der war dort lokal, kam aus Bulgarien, hat eine polnische Frau und so kam das dann halt auch zustande, ne? Und diese lokalen, also ich brauchte halt schon jemand, der da lokal sich auskennt, genauso in den USA. Ich hatte einen amerikanischen Chef dort, ist auch besser, weil die kennen sich dann mit den lokalen Gegebenheiten einfach aus. Also das braucht man halt schon. Und die haben dann auch die Mitarbeiter gefunden. Und wie gesagt, die Kunden waren happy auf jeden Fall. Den meisten war es dann, also im Ausland, da spielte es gar keine Rolle. Weil sonst hieß es immer, okay, die Kollegen müssen vor Ort sein. Sie müssen natürlich Deutsch sprechen. Und das hatten wir in Polen, hatten wir das ja auch. Also hatten wir auch deutschsprachige Kollegen. Und jetzt sind wir aber so weit, dass, ja, das war dann irgendwann total egal. Und deswegen bin ich dann natürlich eher auf diese Projekte gegangen, wo es halt komplett egal ist, wo die Kollegen halt sitzen. Also es ist natürlich auch ein Kostenproblem. Es ist ja immer schön, wenn Kunden sich was wünschen. Aber man sieht das ja selber, wie viele Insolvenzen es im Moment auch in Deutschland gibt. Das hat ja auch alles einen Grund, ne? Also ich kann bei den heutigen Produktionskosten, das war damals schon so, man hat einfach massiv hohe Mitarbeiter- und Standortkosten. Da ist es halt kaum noch möglich, entsprechend Profit zu machen, ne? Weil auch unsere Kunden, die drücken halt auch die Preise. Also überall werden die Preise gedrückt und dann soll man aber gucken, dass man einfach mit hochqualifizierten Leuten arbeitet, denen man gerne ja auch viel Geld zahlen möchte. Aber das passt halt nicht zusammen, wenn die Kunden das nicht zahlen. Und das ist halt auch wieder das Thema. Jetzt hatten wir das Thema genau, welche Länder, also halt auch hier, ich brauchte auf jeden Fall Länder, die Low-Cost sind, weil sonst könnte ich das, was die Kunden erwartet haben von mir, gar nicht liefern können, nicht profitabel liefern können. Und das ist halt als Unternehmer dann natürlich super wichtig. Du musst ja gucken, dass du profitabel bist. Und dann auch, wie findet man halt die Mitarbeiter? Ich brauchte natürlich Mitarbeiter, die sich halt tracken lassen, die auch Spaß daran haben, dass sie halt in der Produktion halt mitarbeiten. Und und wie finde ich halt genau diese Mitarbeiter, die auch diese Arbeit machen sollen? Weil bei uns, ja, wir haben ein bisschen Consulting gemacht, aber wir haben halt auch viel einfach Themen zum Abarbeiten gehabt. Und das ist nicht die Aufgabe, das ist halt eine normale Aufgabe. Man kann sich auch hocharbeiten als Projektleiter, aber da muss man halt schon genau das richtige Personal dafür haben. Also nicht jeder ist als Consultant geeignet, so ist auch nicht jeder als Analyst geeignet. Und deswegen musste ich halt gucken, wo finde ich halt die Mitarbeiter. Ich hatte dann halt noch viel Projektleiter aus Deutschland und aber die Produktion in Bulgarien und in Polen. Aber klar, wo finde ich die Mitarbeiter? Und da war es wieder einfacher im Ausland die zu finden. Hatten wir auch über einen lokalen Kollegen, ob es in USA war, ob es in Polen war. In Deutschland musste ich halt sehr viel einfach anschreiben, ne? Aber es hat sich halt alles, wir haben trotzdem 500 Leute zusammenbekommen. Also das ist schon, war einiges an Arbeit und wir haben im Wesentlichen ohne Headhunter gearbeitet. Also es war auch interessant. Wir haben alles selber fast rekrutiert. War eine Menge Arbeit, aber hat sich gelohnt. Und dann auch das gleiche Thema, remote oder gehen wir in Büros? So, da muss man auch immer sagen, das haben wir jetzt auch gerade mit Indien, Bangladesch. Ihr könnt, wenn ihr, natürlich sagt man, okay, ich will meine Leute im Büro haben, aber spätestens seit Corona ist das Thema remote natürlich auch ein Thema. Und dann muss man auch immer die lokalen Gegebenheiten sehen. Also zum einen ist nicht jeder für Homeoffice geeignet, mussten wir auch feststellen. Jeder hat andere Voraussetzungen zu Hause. Also ich kann auch nicht davon ausgehen, dass jeder einen Arbeitsplatz zu Hause hat. Also insbesondere, wenn ich auch Insbesondere auch, wenn ich zum Beispiel rausgehe ins Ausland, das ist hier auch in Bangladesch und so, ich kann da nicht ausgehen, dass jeder ein einzelnes Büro hat, wo man ganz in Ruhe arbeiten kann. Das kann ich in Deutschland auch nicht. Das geht einfach nicht. So, das heißt, man muss natürlich auch erstmal gucken, passt das für die Mitarbeiter überhaupt? Also ich musste Büros natürlich vorhalten, wo erstmal Highspeed-Internet ist und wo dann auch, also Highspeed-Internet ist und wo sich die Kollegen halt auch wohlfühlen. Ne? Also das muss man ja auch eine entsprechende Atmosphäre schaffen. Und Remote haben wir immer da gemacht, wo es dann halt machbar war. Ne? Also klar, während Corona musste ich alle sofort ins Homeoffice ziehen. Aber jetzt nach Corona sind dann halt wieder happy, dass sie ins Büro können. Einige müssen zum Kunden, aber andere bleiben halt auch remote. Ne? Deswegen, das habe ich sehr flexibel gehandhabt und bin damit sehr gut gefahren. Ja, und dann, wie man die ganzen Prozesse baut, das ist auch immer ein großes Thema gewesen. Also wir haben, ich glaube, die ersten 2-3 Jahre überhaupt nicht nach Prozessen gearbeitet. Und das ist auch wieder ein internationales Thema. Also bei einigen Ländern, also jetzt wie in Deutschland, wir haben halt, da wir auch ein bisschen freier gearbeitet haben, ich hatte die Strategie hier, ich hatte Projektleitung hier, ne, so Prozesse, haben wir wirklich alles nachgezogen. Ist uns einiges mal auf die Füße gefallen, aber dafür waren die Kollegen halt freier. Und da war jeder Consultant, konnte sich entsprechend mit einbringen, konnte alles mit designen. Im Ausland hat es dann halt nicht funktioniert. Also da braucht man halt ganz klare Prozesse. Das ist auch etwas, was ich erst lernen musste. Man kann die Leute nicht alle miteinander vergleichen, ohne da jetzt auch eine Wertung reinzunehmen. Aber es gibt halt durchaus Länder, da brauche ich ganz klare Prozessanweisungen, wie was zu laufen hat. Also von Operations, auch von Mitarbeiter-Hires und so. Da muss man einfach komplett starke Prozesse haben. In anderen Ländern, wie in Deutschland, haben wir, glaube ich, die ersten 2-3 Jahre komplett ohne Prozesse gelebt. Also das war auch okay. Einiges fällt natürlich auf die Füße, aber das nimmt man als Startup dann auch mit in Kauf, weil wir sind so schnell gewachsen und ich habe gesagt, immer client first, also immer der Kunde wird zuerst bedient und unsere Prozesse, das fällt dann halt manchmal hinten runter, ne? Ist einfach so. Ja. Und dann natürlich muss man natürlich gucken, wenn man so schnell wächst, wie stelle ich überhaupt die Qualität sicher? Ich hatte super gute Manager bei mir, die das dann halt für mich natürlich gemacht haben. Also das heißt da, ja, man stellt die Qualität beim Kunden, haben wir super gut alles hingekriegt. Da hatten wir genügend Manager, Qualitätsmanager halt mit drin, die Qualität sichergestellt haben. Intern ging natürlich einiges immer mal kreuz und quer. Aber das ist auch wieder sowas, da sagt man, okay, in irgendeinen sauren Apfel muss man beißen. Bei mir war es immer so, Kunden muss auf jeden Fall zufrieden, immer 100% Kunde zuerst. Qualität, also was wir intern dann auch an Prozessen, Themen hatten, natürlich hat man da Fehler gemacht. Da fragen mich immer viele, okay, Corinna, auch bei Internationalisierung, welche Fehler hast du denn gemacht? Ne? Welche Fehler ich gemacht habe, ganz klar, ich gebe immer sehr früh Verantwortung ab und gehe immer von mir auf andere oder schließe von mir auf andere. Und das kann ich nicht. Also wir hatten auch einige Kollegen leider, denen habe ich zu früh Verantwortung gegeben. Die sind damit überhaupt nicht klargekommen, sind komplett ausgebrannt. Also das heißt, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Fehler. Das werde ich so in dieser Form nie wieder machen. Da werde ich mir schon nochmal genauer angucken, okay, welche Mitarbeiter sind dazu in der Lage, also wer kann welche Aufgabe nehmen? Also noch mehr zu schauen, okay, wo kann ich die Mitarbeiter einsetzen? Aber es dann auch, wenn man ein Startup eröffnet und so schnell wächst, das ist leider einfach so. Da habe ich Leute auf die falschen Positionen gesetzt und ich habe auch den Fehler gemacht. Man denkt ja immer, okay, man hat vielleicht Kollegen, mit denen, die kennt man schon länger und die waren super gut im Konzern oder aus Banken, aus Wirtschaftsprüfer, so, aber die sind alle nicht Startup geeignet. So, wir waren so halbwegs, also auch die Mitarbeiter, die ich hatte, waren ja 24/7 erreichbar. Ja, wir hatten mal Wochenende gehabt, aber nicht wirklich. Also es war wirklich so, dass wir fast rund um die Uhr gearbeitet haben. Da gab es kein 9-to-5 erstmal, sondern muss jeder mithelfen, das aufzubauen, aber nicht jeder ist dafür geeignet und nicht jeder, wenn ich weiß, wir arbeiten in Großkonzernen, da sind die Prozesse zuerst, bei mir sind die Clients first. Dann werden keine Kunden, kein Umsatz, kein Unternehmen. Also dieser Prozess, dass ich da teilweise schon die falschen Mitarbeiter für ein Startup eingestellt habe und auch erkennen musste, okay, Corinna, du kannst nicht mit den Leuten, die einen super Job gemacht haben im Großunternehmen, die sind nicht alle Startup geeignet. So, das war eigentlich mit der größte Fehler, den ich gemacht habe, dass ich das nicht erkannt habe und dass ich teilweise zu früh auch vertraut habe. Bin ich generell so ein Mensch, der immer sehr schnell vertraut, wo ich auch sage, gut, das ist ein Fehler, den mache ich immer wieder. Also das ist, was heißt immer wieder, aber ich bin halt jemand, der halt sehr schnell vertraut und der wenig Wert auf Papier liegt, sondern eher auf Vertrauensbasis arbeitet. Habe ich auch mit den Kunden gemacht, bin ich meistens auch gut gefahren, aber klar, manchmal kriegt man einen vom Latz geknallt und insbesondere auch international, wenn man mit anderen Nationalitäten arbeitet. Genau, aber das ist halt einfach so, ja, das ist auf jeden Fall von den Fehlern her, ja, und dann habe ich aber auch deswegen, und es ist auch nicht jeder dazu geeignet, ich habe immer zu den Mitarbeitern gesagt, ja, ihr könnt gerne Fehler machen, es gehört alles dazu, aber macht keinen Fehler zweimal, ne, so, und das ist dann immer so mein Credo, ne, dann habe ich das einmal besprochen, oder auch wenn die Mitarbeiter eingestellt haben, ich habe auch gesagt, habe ganz früh Verantwortung abgegeben, auch international, hier, stellt eure Mitarbeiter ein, mit denen ihr arbeiten wollt, so, aber wenn ihr mit denen nicht klarkommt, dann müsst ihr die Kollegen auch wieder kündigen. So, und das ist natürlich auch ein Faktor. Einstellen ist meistens einfach. Dann mussten meine Mitarbeiter auch schon in jungen Jahren Kündigungsgespräche führen. Es gehört halt einfach mit dazu, weil man kann es sich in einem Startup nicht leisten, Leute mit durchzuschleifen. Also jeder muss performen. Also das, was wir in normalen Unternehmen sehen oder Großunternehmen sehen, da zählt der Einzelne nicht so. Und auf einmal ist man, wenn man im Startup anfängt, egal in welchem Land, man ist voll im Fokus. Kann eine Riesenchance sein. Also ich habe ganz viele tolle Mitarbeiter gehabt, die haben alle ihre eigene Karriere jetzt vorangetrieben. Einige sind in Führungskraft jetzt geworden, andere haben ihre eigenen Unternehmen, also alle erfolgreich da. Aber man musste halt früh schon gucken, okay, trennt man sich von Leuten oder nicht? Und da habe ich auch bei einigen halt den Fehler gemacht, ich habe mich zu lange nicht von denen getrennt. Also das heißt, das ist auch etwas, dass man möglichst schnell halt reagiert. Und das ist halt im Ausland immer einfacher, weil wir da halt nicht so ein starkes Arbeitsrecht haben, also Arbeitnehmerarbeitsrecht haben. Also das heißt, da war es ganz normal. Wenn man mit einer Leistung nicht zufrieden ist, kann man die Leute schnell kündigen, ist in Deutschland schwieriger. Und aber andersrum natürlich ist es halt auch dann einfacher, wenn auf einmal Leute kündigen aus dem Ausland. Genau, also das ist so. Ja, und dann natürlich, insbesondere wenn ich international es aufgebaut habe, wie führt man überhaupt Teams über verschiedene Kulturen? Das war der Kopfschmerz, den ich am meisten auch hatte. So, da war meine Lösung dafür. Ich habe mir einen Dian eingestellt, der ist wirklich, der kam von der HSBC, hat alles gemanagt und der war es seit Jahren gewohnt, international zu arbeiten und hat komplett die Operations in Polen, Bulgarien, Deutschland, Österreich, Schweiz, UAE, Singapur und USA mitgeführt und hatte darunter dann halt lokale Kollegen. Aber ich brauchte einen, der richtig stark ist in zwischenmenschlichen Beziehungen. Der muss nicht fachlich stark sein. Also auch das immer, wenn man jetzt Unternehmen sich anschaut. Ich brauchte nicht die fachlich stärksten Leute auf Führungspositionen. Ich brauchte die mit den meisten zwischenkulturellen Kompetenzen, weil die müssen zum einen die Leute happy halten, die müssen die Umsätze aber auch hochhalten und die müssen das hochhalten, dass alles funktioniert über Grenzen hinweg. So, und da so habe ich halt das dann aufgebaut, weil das kann man irgendwann ja nicht mehr selber machen und ich bin selber auch nicht der Typ dafür. Das muss man halt dann sich auch eingestehen als Unternehmer. Also ich musste mir auch irgendwann eingestehen, also ich bin nicht der Typ dafür, Menschen zu führen. Also es ist auch deswegen, ich brauche dafür immer Leute, weil ich viel zu schnell und viel zu strategisch und am Kunden bin. Also ich bin immer am Kunden. So, und wenn man das halt natürlich auch als Unternehmer nachher weiß, so dass man nicht in der Lage ist, selber das zu führen oder nicht so gut in der Lage ist und eher Mitarbeiter vergrault, dann holt man sich halt jemanden, der da besser ist. Ich bin immer im Kundenmanagement top. So, und wenn wir keine Kunden haben, keinen Vertrieb haben, gibt's das Unternehmen nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme meine Kompetenz hier voll mit rein und ich brauche aber jemanden, der das alles führt und zwar international. So, also habe ich mir den Dian geholt und dann lokal hatten wir immer Kollegen gehabt, die sich um die einzelnen Länder gekümmert haben und dann auch dort rekrutiert haben. So, und dann auch gleichzeitig internationale Führungskräfte. Ich habe alles fast aus den also die Führungskräfte wurden aus den eigenen Reihen. Also jeder konnte da sich schnell weiterentwickeln, zur Führungskraft werden. Also ich habe extrem ein junges Team gehabt, die meisten unter 30. Und die haben sich alle sehr, sehr stark selber weiterentwickelt und sind halt aufgestiegen bei uns. So, und dann kam das natürlich irgendwann, wird man halt international sehr stark bekannt, so wie wir es dann geworden sind, und haben dann auch gegen Konkurrenten gewonnen, wo man teilweise nicht mal dachte, dass wir eine Chance haben. Auch insbesondere, weil wir waren ja eigentlich ein deutscher Hauptsitz, und auf einmal gewinnen wir Projekte in den USA mit rein amerikanischen Kunden. So, und dann kam es natürlich auch irgendwann, dass halt Investoren oder auch andere Unternehmen, also bei uns war es der Weltmarktführer, wir wurden ja von AMI Rightsource, habe ich es verkauft, das ist der Weltmarktführer im Bereich Anti-Financial Crime. Und ja, das ist dann natürlich auch etwas, wie läuft sowas auch, wie läuft dann auch sowas ab? Also es ist ja auch international. Also ich musste ja auch immer alle Kommunikation auch dann für den Verkauf alles auf Englisch führen. Und dann natürlich auch, ja, wie mache ich das halt mit dem Verkauf? Es durfte ja auch keiner wissen. Das war auch ganz brutal. Also man muss halt da auch wirklich, je gerne ich auch immer mal rede, aber da musste ich ja eh immer schon dann auf einmal als Geschäftsführer Mund zu, nicht quatschen. Das ist das Allergrößte, was man auch lernen muss als Unternehmer. Also nicht quatschen, auch welche Kunden man in der Pipeline hat und so. Also da muss man echt sich teilweise zusammenreißen, oder ich, die immer gerne auch erzählt hat, aber ich habe komplett Mund zu. Da hieß es auch manchmal, okay, Corinna, warum erzählst du nicht so viel? Oder es ist halt wirklich dann sehr still geworden. Oder da war ich auch, hieß auch, warum bist du nicht auf Social Media? Ich meinte so, nee, zu der Zeit, das war nicht gut, wenn man auf Social Media war. Für meine Kunden, die wollen am liebsten, wir haben immer im Hintergrund gearbeitet. Wir waren immer unsichtbar. Also wenn ich jetzt sehr sichtbar gewesen wäre, das wäre in dem Fall nicht gut gewesen. Und genauso auch beim Unternehmensverkauf, man musste ja alles stillgehalten werden. Es durfte kein Kunde wissen und so. Und da war das Training gut der letzten Jahre, wo ich die Firma aufgebaut habe, einfach Mund zu, einfach mal nicht reden. Und genau, und dann war das halt wirklich eine ganz harte Phase, überhaupt so eine Due Diligence mitzumachen, und dann auch natürlich Private Equity hing dann im Hintergrund noch mit drin. Also für mich Verhandlungen, wo du dann halt auch teilweise denkst, okay, nee, das ist, da muss man sein eigenes Ego manchmal sehr stark hinten ranstellen, und da hatte ich dann auch Experten mit an meiner Seite, die zum Glück dann für mich die Verhandlungen gemacht haben, musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Normalerweise habe ich meine ganzen Verhandlungen auch mit Kunden, ich habe es immer selber gemacht, habe immer selber verhandelt oder nachher aus meinem Team. So, und jetzt hier beim Verkauf von meinem Unternehmen habe ich das dann Profis überlassen, weil auf der anderen Seite sitzen natürlich auch Profis, ne? So, und deswegen, ich dachte immer da die ganze Zeit schon, als ich sage, okay, ich verkaufe, oh je, die Mitarbeiter, die dürften nichts wissen, und dann verkaufst du dein Unternehmen. Also das war eine komplette emotionale Achterbahn, sage ich euch. Also es ist, da war das, dass wir manchmal wegen Umsätze und so Angst hatten, war das nichts dagegen. Also es durfte ja auf gar keinen Fall, also was wäre passiert, wenn das rausgekommen wäre, dass wir unser Unternehmen verkaufen, dann, das wäre für die Kunden damals eine Katastrophe gewesen erstmal, oder wenn es dann auch nicht geklappt hätte. Man weiß ja nicht bis zum letzten Tag auch nicht, ob das klappt, ne? Also das heißt, und die haben ja wirklich alles auf den Kopf gestellt. Ne? Es macht Sinn, das nennt sie ja Due Diligence, aber es ist extrem, extrem anstrengend. Und ja, also es wird alles auf den Kopf gestellt, alle Unternehmen werden auf den Kopf gestellt, dann werden total doofe Fragen gestellt, also die dich dann auch so ein bisschen außer Fassung locken wollen, natürlich mal, warum nicht mehr Umsatz gemacht hast, bla bla, ne? Und dann, das ist einfach, das gehört aber einfach mit dazu. Und dann halt immer wieder, okay, was mache ich denn dann so halbwegs, verkaufe mein Unternehmen und was mache ich dann? Und das ist irgendwie, ja, das war schon sehr, sehr viel einfach. Und das erzählt einem aber auch keiner vorher, ne? Dass man sieht dann halt immer nur in den Zeitungen, okay, das ist verkauft, das ist hier hingegangen. Und aber es erzählt halt keiner, wie es dann halt auch wirklich dann eigentlich so innerlich in einem vorgeht, wenn so ein großer Prozess ansteht. Es verändert sich dann ja alles, ne? Und wir haben, das ist auch ganz klar, dass der neue Eigentümer dann auch viel ändern kann einfach. Aber da bin ich dann irgendwann so mit durchgelaufen. Ich wollte ja eigentlich auch lange gar nicht verkaufen, und dann machen die dir halt irgendwann einen Preis, dann sagst du, okay, klar, dann machst du es, ne? Und dann ist es auch gut, wenn das Ganze weiter wächst. Und deswegen, aber auch hier international, also auch hier, wir hätten nie so verkaufen können, wenn wir nicht so international gewesen wären. Das wäre überhaupt nicht interessant gewesen für die Amerikaner. Deswegen, wenn ich das nicht so aufgebaut hätte mit der entsprechenden Produktion auch im Ausland, weil die Produktion in Deutschland ist viel zu teuer. Das ist leider auch ein Fakt. Ich hätte es wahnsinnig gerne anders gehabt, aber es war nicht so, und dann muss man natürlich auch mal gucken, wenn es nicht so läuft oder wenn die Gedanken, die man eigentlich hat, oder die Wünsche und Ziele, wenn das dann doch nicht so funktioniert, muss man halt umschieben. Und das habe ich dann halt auch umgeschoben. Ich dachte, okay, du kannst es nicht so machen wie in Deutschland, dann musst du halt ins Ausland gehen. So, und aber ohne diesen Schritt ins Ausland hätte ich niemals das Unternehmen so verkauft. Deswegen, das hatte alles im Nachgang einen Sinn. Und ja, wurde dann auch immer gefragt, okay, was würdest du denn jetzt heute anders machen? Da komme ich gleich dazu, dann kommen wir jetzt mal zu The Clue. Also ich würde eigentlich gar nicht so viel anders machen. Ich würde halt nur mal ein bisschen mehr drauf aufpassen, welche Positionen kann ich mit welchen Leuten besetzen. Und ich würde nicht diese ganzen Experimente machen mit Leuten aus Konzernen, weil die meisten sind nicht Startup-fähig. Und die wissen, oder die sind sich dann zu schade für Arbeiten. Und bei mir im Manager, die mussten auch voll mitarbeiten. Das ist einfach so in der Anfangsphase vom Startup oder auch überhaupt, dass man ganz anders arbeiten muss. Es ist gar nicht jetzt schlechter oder besser. Und ich kann natürlich auch nicht die Gehälter zahlen zum Start, wenn man halt als für einen Großkonzern und auch die Sozialleistungen, das haben wir alles gar nicht gehabt, ne? Aber ich konnte halt den Leuten die Vision geben und dass man halt auch Karriere machen, dass man sich extrem schnell hocharbeiten kann. Man konnte extrem schnell bei mir Verantwortung übernehmen. So das schon, aber ich will noch mehr gucken, dass die Mitarbeiter passen. Das würde ich aus heutiger Sicht anders machen. So, aber ich würde in der heutigen Zeit, 2026, auch keine Unternehmen mehr mit 500 Leuten aufbauen. Auf gar keinen Fall. Warum? Weil das Szenario jetzt mit künstlicher Intelligenz ein ganz, ganz anderes ist. Die Wirtschaft, die dreht sich so schnell. Klar, ich arbeite immer jetzt auch mit The Clue, ich arbeite genau in dem Themen, die keiner machen will, nämlich Ausbildung. Wir machen mit The Clue, wir machen für Firmen und für Privatkunden. Wir gehen in die Education für Digital Assets. Das heißt, es ist ein ganz neuer Themenbereich. Und da muss ganz viel ausgebildet werden. Es ist eine Plattform für Firmen. Also wir trainieren Banken, wir haben Zertifikate, wir trainieren Compliance Officer jetzt für Digital Assets. Das ist halt ein ganz anderer Bereich. Und halt auch Privatpersonen, die einfach sagen, okay, ich möchte in den Bereich rein. Wir nehmen die alle an die Hand. Und ich möchte gern, dass jeder, der in den Bereich Crypto Digital Assets rein möchte, dass der mit unserer Hilfe das schafft, da reinzugehen. Weil es ist halt nicht alles selbsterklärend. Und wir nehmen die Leute mit an die Hand. Auch wieder diesmal in drei Sprachen. Diesmal gehe ich klar Deutsch, dann Englisch und ich gehe jetzt hier in Arabisch rein, weil wir hier auch eine ganz große Community in MENA haben, also in GCC beziehungsweise also in den ganzen arabischsprachigen Countries, ne? Und das Ganze Privat- und Firmenkunden. So Privatkunden machen vielleicht noch ein paar Ausbildungen, aber jetzt auch wieder Firmenkunden, das will keiner machen. Also die ganzen Themen, die um Regulatorik sind, um Ausbildung dort oder auch wie man halt entsprechend die regulatorischen Anforderungen für eine MiCA in Europa erfüllt, mit den Teams, da will wieder keiner ran und da geht genau ich wieder rein. Das ist immer wieder das Thema. Das bringt mir auch Spaß. Ich mache immer die Themen, die kein anderer will. Man wird zwar dann total belächelt, man ist auch auf gar keinen Fall diejenige, die viel zu Veranstaltungen eingeladen wird. Manchmal ja, also wenn ich nur sage, ich mache Traden, dann werde ich überall eingeladen. Wenn ich sage, ich mache Ausbildung für Firmen, also eigentlich das, was sehr, sehr wichtig ist für Firmen und für Privatkunden, will ich keiner sehen. So, aber das muss man halt auch einfach wissen. Ich habe ja ganz andere Visionen jetzt mit der Firma. Und diesmal baue ich nicht auf Mitarbeiter, ich baue jetzt AI First auf. Also mein gesamtes Backoffice, werden hier gefördert vom DIFC, also vom Dubai International Financial Center. Und dort im Innovation Hub und wir bauen alles AI first, also zuerst AI und den Part, den wir nicht mit AI machen können, den machen wir mit Menschen, also insbesondere, wenn es nochmal Training gibt, wenn es Q&A-Session gibt, wenn es Workshops gibt, das mache ich halt alles schon mit einem Team aus wirklichen Menschen, sage ich immer, aber den Rest, also mein ganzes Backoffice läuft komplett es läuft komplett auf AI. Und deswegen, das machen halt auch die internationalen Strukturen hier so gut, ne? Also das heißt, wir sind, warum auch, wäre ja auch gefragt, okay, genau, was jetzt anders ist als bei PassCon. Klar, ich habe schon gesagt, AI first. Ich gehe viel mehr auf Technik rein. Und global mache ich auch von Anfang an, weil es viel einfacher ist. Also ich gucke jetzt, dass ich Vertriebspartner in einzelnen Ländern mitbekomme. Und es ist einfach mehr mit globaler. Und Deutschland ist ein Part davon, ja, aber es dreht sich nicht mehr alles nur um Deutschland, weil es ist, wenn man jetzt die gesamte Sicht hat, die ich jetzt lernen durfte, ist es ganz klar, dass wir ganz viele Länder auf der Welt haben. Und da möchte ich auch sehen, also schaut auch für eure Firmen, wenn es auch einem Land nicht gut geht manchmal, also dann gehe ich halt in ein anderes Land rein. Und das macht es einfacher, wenn ihr eine internationale Struktur einfach habt. So, und jetzt auch nochmal die Insights bei mir jetzt. Warum auch UAE? Klar, hier, wir sind AI Capital of the World. In Digital Assets sind wir ganz weit vorne. Es ist schon alles komplett normal. Die Regulation steht hier. Also hier ist alles fertig. Und dann im DIFC, im International Financial Center, da haben wir einfach genau die Struktur. Es kennt jeder. Also das heißt, wenn ich kontrahieren möchte mit verschiedenen Ländern, das Dubai International Financial Center kennen einfach ganz viele im Firmenkundenbereich zumindest. Ne? Und deswegen habe ich genau diese Orte mir jetzt ausgesucht. Und warum arbeite ich mit International Partnern? Ich arbeite mit Bangladesch, die machen unsere ganze IT, die machen Webentwicklung, die machen auch Content-Erstellung, auch auf Deutsch. Und da habe ich mir das ausgesucht, weil ich mit denen zum einen gut arbeiten kann, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und die vor allen Dingen immer einfach da sind. So, ich brauche, also natürlich jetzt auch wieder Startup, da guckt man, vergleicht man natürlich Preise. Und außer westlichen wird, also wenn ich jetzt US-Provider nehme, wenn ich deutsche Provider nehme, das ist einfach etwas, was man als Startup dreimal überlegt, okay, nehme ich das jetzt auch so hin, dass vielleicht nur montags bis freitags jemand da ist, aber wir arbeiten in Digital Assets, arbeiten wir rund um die Uhr, ist immer geöffnet. Meine Kunden, insbesondere die Privatkunden, sind samstags, sonntags, also da muss immer jemand da sein, und das möchte ich auch anbieten. Ich kann ja nicht zu internationalen Kunden sagen, okay, sorry, Service hört Freitagabend auf, geht nicht. Wenn ihr ein Problem habt mit der Plattform, dann kommt Montag wieder. Das geht halt einfach nicht. Und da brauche ich halt einen Partner, der verlässlich ist und der vor allen Dingen auch im Bereich AI auf der Höhe ist. Und ja, das ist einfach mit Bangladesch gegeben, ne? Genau, Deutschland bleibt halt trotzdem wichtig, da haben wir eine gute für die Regulatorik halt, und halt natürlich, es sind halt sehr viele noch nicht im Space drin, also es ist ein ganz großer Ausbildungsaufwand, der in Deutschland zu machen ist und auch in Österreich, das ist genau das Gleiche, ne? Das ist auf jeden Fall, und da arbeiten wir auch mit Banken zusammen, weil die erst in dieses ganze Neuland mit betreten, und da ist viel einfach zu machen. Und wie man da Vertrauen auch aufbaut. Wir haben gute Referenzen. Das heißt, also da habe ich auch wie mit PassCon. Ich arbeite immer viel mit Referenzen, mit internationalen Referenzen, die dann auskunftsfähig sind, und uns dann halt auch weiterempfehlen. Ne? So geht es insbesondere bei uns gerade jetzt. Ne? Deswegen, das ist internationale Struktur. Wir arbeiten nur global. Sprache ist halt Englisch. Muss man sich erst dran gewöhnen. Aber macht auf jeden Fall aus meiner Sicht heutzutage Sinn, auch dass man AI first baut und dann alles andere ranzieht. Und von der Skalierung her, also damals war es halt noch so, mehr Umsatz gleich mehr Mitarbeiter. So, und heute, also ich skaliere heute komplett anders. Ich arbeite mit KI, Automatisierung. Wir arbeiten mit digitalen Produkten, Subscriptions, mit White-Label-Lösungen und mit Partner-Netzwerken. So. Und jetzt, wenn wir jetzt halt mit 10, 20 Mitarbeitern bald mehr Umsatz nachher irgendwann machen, als wie mit PassCon und mehreren hundert, ist das dann halt natürlich auch klar, weil halt die AI so viel mitnimmt in den Bereichen, und wieder, weil insbesondere auch im Firmenkundenbereich diese Themen, also sucht euch Themen, die die anderen nicht machen wollen. Das ist immer, ja, wo die anderen keinen Spaß dran haben, geht in diese Lücken rein. Und natürlich insbesondere, wenn ihr auch regulatorisch arbeiten könnt, ist das immer etwas, was umgesetzt werden muss. Und ja, und dann ein Thema Finanzierung, natürlich immer das Größte. Wir haben Bootstrapping gemacht, wir haben Investoren jetzt bei uns mit drin, wir haben ja, also da muss man halt auch immer gucken, okay, wie mache ich das, ne? Und ich würde immer zuerst Family, Friends, Kunden, ich würde immer zuerst Richtung Community-Finanzierung gehen, bevor ich Venture Capital vielleicht mit reinnehme. Also kommt immer darauf an, was ihr machen wollt, ne? Und dann, ja, und dann aber auch raus. Also das Thema ist halt, wir haben uns überall beworben, auch in Europa damals für PassCon, für irgendwelche Programme. Das dauert so lange immer. Und dann darf man auch nicht mit dem Vorhaben anfangen. Da ist die Konkurrenz immer schon weg. Also ihr müsst ja auch sehen, ihr habt für euer Unternehmen immer ein bestimmtes Zeitfenster. Und in dem Zeitfenster müsst ihr einfach rausgehen. Und da könnt ihr nicht erstmal ein Jahr warten, bis ihr dann eine Finanzierung habt. Also ihr müsst irgendwie gucken, dass es anders geht und da halt auch kreative Wege finden. Jetzt auch mit Krypto und Blockchain, also ob es dann NFTs, eigene Coins ist, die man ausgibt. Man hat halt ganz andere Möglichkeiten jetzt zur Unternehmensfinanzierung. Genau. Das auch noch zur Finanzierung und Internationalisierung. Also das heißt, das hebt natürlich auch euer Unternehmen auf ein ganz anderes Level, wenn ihr international arbeitet. Auch nachher, wenn ihr es verkaufen wollt von der Bewertung her. Ja, und dann so ein bisschen nochmal zum Schluss jetzt vielleicht einfach, was die größten Fehler auch jetzt bei mir waren, ne? Ich habe teilweise zu lange noch alles selber gemacht. Das lag einfach drin, weil ich bei mir im Unternehmen immer genau verstehen möchte, wie jeder Prozess funktioniert. Und da wir, wie gesagt, 2 Jahre kaum Prozesse gehabt haben, war das aber trotzdem etwas, was ich zu lange noch selbst gemacht habe, ist jetzt auch anders, ne? So, das heißt, ich gebe jetzt viel ab, ich gebe auch viel jetzt an AI ab, also zu spät delegiert, weil ich immer gedacht habe, auch oh, die Leute können das nicht so gut wie ich. Und da muss man dann halt auch von seinem eigenen Standard abweichen einfach. Dann wird dann vielleicht anders. Aber anders heißt ja nicht, dass es schlechter ist. So, das musste ich auch lernen. Und mache ich jetzt halt auch komplett anders, ne? Dann lasse ich das schon mal einfach laufen und es wird dann vielleicht anders, aber anders heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Das ist so meine Quintessenz daraus. Großer Fehler, ich habe die falschen Mitarbeiter eingestellt auf jeden Fall. Aber auch das war eher aus Unwissenheit, weil ich dachte, oh, die waren so gut im Konzern, die waren so Top-Manager, aber es funktioniert nicht. Also Manager aus Großkonzernen funktionieren nicht unbedingt als Startup, genau so wie Startup-Kollegen meistens nicht im Großkonzern funktionieren. Ja, und ich hatte teilweise nicht früh genug automatisiert bei PassCon. Das habe ich jetzt halt alles nachgeholt und jetzt sind wir halt nur automatisieren. Und jetzt vielleicht wo auch die Reise hingeht, ne? Will ich auch noch sagen, also KI verändert Unternehmen. Und das habe ich vor 2 Jahren schon im Podcast mit der Sabine gesagt. Passt auf und guckt wirklich, macht einfach Augen auf, Ohren auf und macht euch für die neue Technik empfangsbereit. Und zwar schnell. Also ihr könnt nicht einfach lange jetzt noch rumsetzen, weil sonst werden eure Umsätze einbrechen. Insbesondere, wenn ihr im kaufmännischen Bereich seid. Also alles, was im kaufmännischen Bereich ist, wo AI ein großes Thema spielen wird, das wird massiv oder verändert ja schon massiv einfach die Welt, die Wirtschaft, digitale Assets, gerade deswegen gehen wir ja in das ganze Thema halt mit rein, digitale Assets, Tokenisierung wird einfach sehr, sehr stark in den Vordergrund rücken. Dauert jetzt nochmal 2-3 Jahre, aber das ist das Thema der nächsten Jahre. Genauso auch wie globale Teams, also dass man jetzt nur lokal arbeitet, glaube ich nicht mehr dran. Ich glaube, man muss es sich da einfach mal gucken, ist das nicht wirklich was für einen, weil ansonsten verliert man natürlich auch ganz schnell EBITDA oder auch überhaupt Profit, wenn man sich nicht öffnet dafür oder kann dann vielleicht auch nicht mehr konkurrenzfähig anbieten. Und ihr müsst ja auch mal sehen, wenn ihr Unternehmer seid, bei euch soll ja auch was hängen bleiben, ne? Also ihr könnt ja nicht das ganze Geld ausgeben für die Teams und bei euch bleibt nichts hängen, wo ihr die meiste Arbeit und vor allen Dingen auch das Risiko habt. Deswegen guckt mal über den Tellerrand hinaus, ob es nicht was für euch ist, sich dafür zu öffnen. Und wenn ihr vielleicht noch nicht gut Englisch sprecht, kann man alles lernen oder aber ihr habt bestimmt jemand bei euch im Team, der das Ganze in die Hand nehmen kann. So hatte ich das bei mir dann auch immer, dass ich eigentlich, ich bin weiß Gott nicht die beste Englischsprecherin und so habe ich das dann auch zuerst gemacht. Ich habe bei mir die besten Jungs und Mädels reingeschickt erstmal mit, die halt in Englisch top waren. Und so probiert es einfach aus. Nehmt euch dann jemanden mit an die Hand, aber parallel lernt Sprachen. Also wenn ihr kein Englisch sprecht, Englisch ist die Weltsprache, guckt, dass ihr euch da aufstellt. So, dann natürlich Remote Work. So halbwegs bin da manchmal so ein richtiger Kontrollfreak gewesen. Aber das ist halt auch so, muss halt alles passen, aber dann halt auch, wenn ihr auf Remote Work umstellt, also ich arbeite ja auch viel mit Mamas und so zusammen, die aber sehr, sehr gut businessmäßig ausgebildet sind, und für mich gar kein Thema mehr jetzt, dass alle Remote arbeiten, komplett flexibel sind, das ist gar kein Thema mehr. Also auch hier ist dann auch mal das Thema, gibt es nicht vielleicht Leute, die vielleicht lokal oder irgendwo auf der Welt sitzen, die das Remote viel besser machen können? Oh, also sollte man auch mal schauen. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass die Unternehmen der Zukunft auch komplett anders aufgebaut werden. AI first auf jeden Fall. Und ja, ja, das ist so, was ich euch mitgeben wollte. Also macht euch, öffnet euch für globale Themen. Und vielleicht jetzt auch noch mal ein paar prägnante Aussagen hier aus dem Podcast, die ich auch noch mal mitgeben möchte. Ja. Also das internationale Unternehmen, wenn ihr ein internationales aufbaut, das beginnt auch nicht mit dem Büro im Ausland, sondern einfach mit dem Doing. Also das heißt, ihr müsst ins Tun kommen, wie auch bei vielen anderen Sachen. Und die größten Wachstumsbremser sind meistens die Gründer selbst, die dann zu lange überlegen. So, und die Internationalisierung aus meiner Sicht ist weniger auch ein Sprachproblem, es ist einfach ein Kulturthema. Man muss extrem offen sein, man muss andere Kulturen kennenlernen. Und ja, wenn ein Unternehmen nur mit dem Gründer funktioniert, ich musste ganz stark immer aufpassen, dass es auch ohne mich funktioniert, ist es halt auch kein skalierbares Unternehmen. So, und heute kann man mit KI und Automatisierung Strukturen schaffen, die früher wirklich hunderte Mitarbeiter nötig waren. Ne? Und auch wenn ihr überlegt zu verkaufen, ja, ist manchmal auch kein Happy End, es ist einfach der Beginn eines neuen Kapitels und dafür sollte man sich dann halt auch nachher offen sein und nicht an Alten halt so stark festhalten. Ist ja eh aktuell Flexibilität, nicht an alten Sachen festhalten. Und globale Unternehmen, die werden heute von Tag 1 entstehen und nicht erst nach Jahren. Also, dass man irgendwie sagt, okay, ich baue in 3-4 Jahren, dann hier eröffne ich das in Südafrika, dann mache ich Asien. Das ist heute alles nicht mehr so. Ja, und dann sage ich auch, Vertrauen ist im internationalen Geschäft wichtiger als irgendein niedrigster Preis. Also, ihr müsst den Leuten halt auch vertrauen, mit denen ihr natürlich arbeitet. Und ich sage immer, Chancen sind immer dort, wo Regulierung und Innovation zusammentreffen. Deswegen arbeite ich immer an dieser Grenze und ich arbeite immer auf den Themen, zu denen keine anderen Leute Lust haben. Genau, das von meinen Erfahrungen für euch. Sagt nur, traut euch, geht raus, probiert vieles aus. Und wenn es dann nicht funktioniert, holt ihr es wieder zurück. Aber wenn ihr es nicht ausprobiert habt, dann könnt ihr auch nicht sagen, ob das für euch was ist. In dem Sinne wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, über 50 Minuten. Und bis zum nächsten Mal.